Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Schön, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich total auf die nächste gute halbe Stunde mit euch und bin froh, dass ihr mitkommt, weil was immer ihr auch macht, ob ihr jetzt eine Runde bügelt oder eine Runde Sport macht oder vielleicht im Wald unterwegs seid oder Autofahrt, dann schön vorsichtig, aber ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe ein ganz vollgespicktes Programm für euch. Ich habe Post von Martina, weil ich mir diese Woche aus gegebenem Anlass echt mal so meine Gedanken über die Schüler gemacht habe. Es gibt ein großartiges historisches Buch, einen historischen Roman, der mich voll geflasht hat, über ein Thema, was echt Hammer ist, von dem ich noch nie gehört hatte. Da geht es um das Sündenessen. Das hat man früher wohl gemacht, wenn jemand gestorben war. Dann hat man sich zusammengesetzt und hat ein Essen gemacht, um quasi die Sünden des Verstorbenen aufzuessen. Das ist kein Witz. Und da gibt es ein großartiges Buch, das stelle ich euch gleich vor. Ich habe einen Fernsehtipp, der toll ist und in den 50er Jahren spielt, in einer Zeit, die für Frauen nicht immer Zuckerschlecken war. Das vergisst man leider immer wieder, weil wenn man an die 50er denkt, hat man andere Sachen im Kopf als Emanzipation. Dabei war das ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in der Emanzipation. Ich habe einen Gast für euch, der irgendwie dazu passt. Das ist nämlich eine Körperaktivistin und eine Frau, die sich für Selbstliebe einsetzt, die auch Selbstliebe-Coach ist und Plus-Size-Model und die sagt, ey Leute, wie hier mit Menschen umgegangen wird, die nicht der Norm entsprechen, das ist unter aller Kritik. Und das ist ein Gespräch, wo ich wirklich, wow, wo ich mich drauf freue. Und das ganz, ganz tief gehen wird. Es gibt den Spruch der Woche und vieles, vieles mehr. Aber jetzt erstmal zu diesem Buch, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Die Sünden auf sich nehmen. Das klingt erstmal so merkwürdig. Also als ob man jemand anderem die Sünden abnehmen könnte. Aber es gibt diesen Begriff Sündenfresser oder Sündenesserin tatsächlich. Ich habe das mal recherchiert und da geht es dann zum Beispiel um die Einnahme einer rituellen Mahlzeit, um die Sünden einer sterbenden oder verstorbenen Person spirituell in sich aufzunehmen. Man isst sie quasi auf. Und genau aus diesem spannenden Thema hat Megan Campisi ein Buch gemacht. Sünde heißt es und es spielt im England des 16. Jahrhunderts. Als Anna Owens beim Stehlen eines Brotlaibes erwischt und verhaftet wird, ahnt sie nicht, dass die Suche nach der nächsten Mahlzeit künftig ihre geringste Sorge sein wird. Die Waise wird dazu verurteilt, eine Sündenesserin zu werden. Von der Gesellschaft geächtet und zum Schweigen verdammt, ist es fortan Annas Aufgabe, Sterbenden die letzte Beichte abzunehmen und deren Sünden in Form von Speisen in sich aufzunehmen. Als ausgerechnet die Zofe der Königin schwer erkrankt, wird Anna an deren Sterbebett gerufen. Dabei kömmt ihr ein Gerücht zu Ohren, ein Gerücht über ein ungeheuerliches Verbrechen, das bald weitere Tote fordert und auch für Anna zur Gefahr wird. Die ersten Sätze: Salz für Hochmut, Senfsaat für Lügerei, Gerste für häufiges Fluchen. Es gibt auch Weinbeeren, rot und prall gefüllt, liegen sie auf dem Kiefernholzsarg. Eine ist aufgeplatzt, ein rubinroter Kern ragt wie ein Splitter aus dem saftigen Fruchtfleisch. Es gibt geschmortes Krähenfleisch mit Pflaumen, einen kleinen Brotlaib in Form einer Spindel. Warum das, wundere ich mich, und warum so klein? Da sind noch andere Speisen, allerdings nicht viele. Meine Mutter hat selten gesündigt. Sie war eine Füchsin, die mit wachsamem Auge auf leisen Sohlen schon beim ersten Anzeichen für Unheil Reißaus nahm. Die nur dann kämpfte, wenn sie sich sicher war zu gewinnen. Lediglich für das Salz, die Senfsamen und die Gerstenkörner kenne ich die Sünden. Es sind die Sünden kleiner Kinder, deren Eltern sie dafür schelten. Gerne singen sie in den Gassen Kehrreime darüber. Es ist ein sehr, sehr faszinierendes Buch. Megan Campisis Debüt ist richtig toll. Die Sprache ist toll. Die Nebengeschichten sind toll. Die Personen, die die Story mittragen, sind toll. Es ist ein Buch über Aberglauben, über Sünde, übers Vergeben und es ist ein Buch über das, was Menschen Angst macht. Absolut gelungen. Ich kann es euch nur empfehlen. Sünde heißt es von Megan Campisi und ist als E-Book und als gebundenes Buch im Limes Verlag erschienen. Also echt cool. Ich stehe ja auf historische Romane. Eine unserer großen historischen Erzählerinnen und Autorinnen ist ja hier im Saarland zu Hause, Diana Zinsmeister, eine gute Freundin von mir. Ich liebe diese Bücher, dieses Eintauchen in eine andere Welt. Das ist noch was ganz anderes, als wenn die Geschichte in der Gegenwart spielt. Ich finde immer, man hat bei einem historischen Roman noch viel mehr Raum, um sich so richtig fallen zu lassen. Also so zu entfliehen dem Ist- und dem Jetzt-Zustand. Also von daher, ich kann also auch Dianas Bücher nur empfehlen, wenn jemand Lust hat, ein bisschen auf Zeitreise zu gehen. Post von Martina hat einige von uns diese Woche brutal in die Wirklichkeit zurückgeholt. Liebe Schulkinder, ja, ich weiß, die Woche war hart. Nach langen Sommerferien wieder in der Schule ankommen, das ist schon ernüchternd. Die Eindrücke von anderen Plätzen, von langen Sommernächten, von verregneten Lese- oder Zock-Nachmittagen, vielleicht auch noch von Bergen oder dem Meer, die sind alle noch da. Und der Klassenraum mit den anderen Schülern und dem Geruch nach Käsebroten und dem Apfelshampoo des Sitznachbarn, die sind gewöhnungsbedürftig. Die ersten Tage war alles frisch und neu. Da erzählt man von den Ferien, hat kaum noch Hausaufgaben auf, ordnet die letzten Sachen ein, aber spätestens ab Donnerstag ging es wieder zur Sache und die Fahrt zur Schule kommt einem so lang vor wie eine Reise nach Südamerika. Und dann sind da noch die Schulanfänger, die ganz Kleinen, die zum ersten Mal in die Schule gehen und vor Aufregung nicht schlafen können. Und da sind diejenigen von euch, die eine Schule wechseln und sich auf einmal wieder so vorkommen, als hätten sie den allerersten Schultag, weil sie kaum jemanden kennen und sich im Gebäude noch nicht zurechtfinden. Wisst ihr, all das wird euch immer wieder begegnen im Leben. Das Neue, das Unbekannte, das Nicht-Vorhersehbare. Meistens denkt man schlecht darüber, man malt sich Horrorszenarien aus und ist sich sicher, dass alles, was vorher war, besser war. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so. Jedes Mal, wenn man etwas Neues anfängt, hat man eine neue Chance und die sollte man unbedingt nutzen. Deshalb denkt immer daran, dass es gut werden wird, denn das, was wir denken, das wird auch wahr. Und Herbstferien sind schon in 6 Wochen. Liebste Grüße, eure Martina. Ja, so ist es. Herbstferien sind tatsächlich schon in 6 Wochen. Diese Woche ist auch meine Tochter zum ersten Mal auf die weiterführende Schule gegangen und das war echt für uns alle mega aufregend. Da kommt jetzt so viel mehr, ne? Also eine längere Anfahrt zur Schule, komplett andere Leute, komplett andere Lehrer, komplett anderes Gebäude. Auch für uns Eltern nicht immer einfach. Du musst dich jetzt nochmal so richtig neu sortieren und neu zurechtfinden. Andere Schule, andere Regeln, andere Abläufe. Ja, aber auch schön, auch wenn wir alle irgendwie von der Woche so ein bisschen erschöpft waren, aber wir haben es auch genossen, dass jetzt eben etwas Neues startet. Und das finde ich extrem wichtig, dass man sich es nicht selber kaputt macht, dadurch, dass man darüber nachdenkt, dass das Alte ja viel besser war oder dass man nicht loslassen will oder dass man auch nicht loslassen kann manchmal. Ich glaube, wir bräuchten alle so eine Portion mehr Mut zum Loslassen und zur Veränderung. Ich bin da ganz großer Kandidat, echt. Also Veränderung und ich so, wow, ach nee, doch nicht. Ja, ja. Aber ich habe mir im Laufe der Zeit auch angewöhnt, das mit anderen Augen zu sehen. Und ich glaube, das ist ganz gesund und ganz wichtig. Mein Freund Arne Waag ist im Moment unterwegs und den treffen wir quasi im Urlaub. Und wenn der nichts zu meckern hat, dann findet er halt was. Es ist unglaublich heiß hier gerade in Dänemark. Mann, sei doch froh, dass du in so einem wunderbaren Land Urlaub machst und es ist auch noch schönes Wetter.
Und alle sprechen Dänisch. Was? Das ist wirklich schlimm.
Ja, das ist ganz blöd. Man versteht niemand, ne? Wie ist es denn? Was macht ihr so? Dein Freund hat Geburtstag, dein Baldmann. Ja.
Ja.
Und heute, oder? Heute?
30 Jahre. Nein, er hatte vorgestern schon. Aber
du sagst noch liebe Grüße.
Du kannst auch gerne noch später gratulieren.
Genau, mache ich. Und 30, der ist aber ein bisschen jung für dich eigentlich, ne?
Na ja. Du musst dich von dich auf andere schließen.
Von dir? Von Deutsch dir, haben wir jetzt auch schon verlernt, oder was?
Ich bin im Dänischen halt hier unterwegs. Hör mal, Eckhorn.
Ja, Ad hoc. Wie ist es denn jetzt? Erzähl mal.
Es ist einfach schön. Es ist heiß. Es ist wirklich unglaublich heiß. Ich hatte nur so Regensachen mitgebracht, weil ich dachte, ach, wir machen hier so einen schönen Herbstanfang direkt am Meer, direkt an der Nordsee. Und dann sind hier jeden Tag 30 Grad. Ich muss jeden Tag einen Eimer Softeis essen.
Nee, ist klar.
Das ist leckere. Oh.
Ja, und sonst würdest du es gar nicht aushalten, ne?
Also würde man es gar nicht aushalten. Und es gibt dann auch noch überall so Lakritzstreusel obendrauf.
Mm.
Oh, das nennt man Drüß übrigens. Das
Drüß.
Ist Dänisch,
okay.
Was ich kann.
Sag mal, und wie lange bleibst du jetzt noch?
Wir fahren jetzt gleich wieder weg. Ich habe jetzt nur noch auf den Anruf gewartet, damit ich ein bisschen was vorschwärmen kann. Und dann geht's gleich ins Auto. Und dann stellen wir uns ganz hinten im Stau an.
Oh je. Aber es war eine schöne Zeit. Ihr habt einen schönen Geburtstag verbracht.
Ja.
Und
ja,
was, sagst du, ist das Schönste an Dänemark, außer den Streuseln?
Das Softeis im Prinzip.
Ja, ist gut, außer Essen. Mann.
Ach so, ja. Also, ich mag ja die Dänen auch und ich glaube, die Dänen mögen auch mich.
Oh, manchmal erinnerst du mich echt an Thomas Gottschalk mit einer solchen Arroganz. Daher zu kommen. Okay, dann grüß die Dänen und wir hören uns nächste Woche.
Herr Gott, die sehen aber auch gut aus.
Ja, die sehen gut aus. Der Arne. Na gut, dann hoffen wir, dass er eine gute Rückfahrt hat und gucken uns jetzt mal an, was in dieser Woche in der Welt der Promi-Stars und Sternchen los war, außer dass Olaf Scholz beim Joggen gestürzt ist. Hm? So richtig überrascht hat es eigentlich keinen. Die Ehe von Oliver Pocher und seiner Frau Amira liegt also in den letzten Zügen sozusagen. Und diese Woche ist rausgekommen, dass Amira ein Jahr lang um ihre Ehe gekämpft hat. Die hat tatsächlich den Olli angefleht, bitte geh mit mir in eine Paartherapie, bitte komm, wir lass uns was machen. Aber Oliver Pocher wollte wohl nicht. Das hat eine Freundin des Paares jetzt erzählt und die sagt auch, sie hat gekämpft wie eine Löwin und am Ende hat sie doch verloren. Ich denke, beide haben verloren und vor allen Dingen haben die gemeinsamen Kinder verloren, denn die sind meistens die Hauptleidtragenden in so einer Scheidungskiste. Der amerikanische Superstar Kanye West, der hat ein lebenslanges Nutzungsverbot der berühmten Kanalboote von Venedig. Letzte Woche hat er nämlich bei so einer Bootsfahrt die Hose runtergelassen. Ja, kein Scherz. Und dann hat er sich auch noch seiner Freundin Bianca Kensori ziemlich sehr genähert. Und daraufhin haben dann die großen Kanalwächter in Venedig besprochen, der nicht mehr in unsere Boote, nie mehr, lebenslang. Also es hat sich sozusagen ausgegondelt. Verona Poth hat sich diese Woche im Bikini gezeigt, in einer der großen deutschen Zeitschriften. Und dieser Bikini ist rosa, hat so ein Miederhöschen und so ein ganz voluminöses Oberteil, das aussieht wie eine Blume. Ich fand's jetzt gar nicht so schlecht, aber Verona hat keine gute Kritik dafür bekommen. Die hat bei Instagram gefragt, na, wie findet ihr denn meinen Bikini? Naja, und was dann kam, das wollte sie wahrscheinlich gar nicht hören. Oh, sieht ganz schrecklich aus, furchtbare Farbe. Was ist denn das für ein blödes Oberteil? Warum hast du so einen Oma-Schlüpper an? Also es waren nicht wirklich Komplimente, die darüber kamen. Und bleibt jetzt zu hoffen, dass Verona sich ihren Badeurlaub dadurch nicht vermiesen lässt und auch weiter bei Instagram bleibt, weil ich folge der da ziemlich gerne. Das ist immer sehr, sehr lustig. Schelte hat sie jetzt mal eingesteckt, aber ganz ehrlich, so schlecht sah der Bikini gar nicht aus. Jo. Fand ich jetzt wirklich nicht. Also war jetzt wirklich nicht so schlimm. Also ich habe schlimmere, die ich nicht mehr anziehe. Okay. Aber auch noch nicht weggeschmissen habe. Kennt ihr das? Also du hast so Sachen, von denen du denkst, oh, eigentlich sieht das nicht gut aus. Also eigentlich geht doch der Reißverschluss nicht mehr gut zu. Und eigentlich bist du auch nicht mehr in dem Alter, in dem man sowas trägt. Und trotzdem kann man es nicht wegschmeißen. Ich sag mir dann an der Stelle immer, hey, dein Kleiderschrank ist kein Tagebuch. Pack das jetzt in den Altkleidersack und weg damit. Ganz schnell zum Altkleidercontainer fahren, reinschmeißen, dann kannst du es nämlich auch nicht mehr rausholen. Ich schaffe es mit manchen Dingen nicht. Es gibt da so ein Kleid. Das hatte ich beim ersten Date mit meinem Mann an. Ich kann dieses Kleid nicht wegschmeißen. Das würde ich nie wieder anziehen. Das ist gar nicht mehr so mein Ding gerade. Nee, geht nicht. Vielleicht rahme ich es irgendwann mal ein. Das wäre auch eine Idee. Naja, also ich sag ja, manchmal muss man tapfer sein, was die Klamotten betrifft. Und dass das einer Verona Poth auch so geht, das hat mich außerordentlich beruhigt. Diese Woche gibt es einen tollen Film im Fernsehen, den ihr nicht verpassen solltet. Da geht es nämlich um ein ganz großes Thema, nämlich um Emanzipation. Der Film der Woche heißt Vatersland und läuft auf Arte am Mittwoch. Da geht es um Marie, die ist heute eine gestandene Frau, eigentlich. Aber in einer tiefen Krise blickt die 48-jährige Filmemacherin auf ihre Kindheit in Köln zurück. Die Familienaufnahmen des Vaters wecken Erinnerungen an die Krebserkrankung und den Tod ihrer Mutter in den 50er Jahren, an die Unterdrückung durch die autoritären und überforderten Bemühungen ihres Vaters, an ihre Zeit in der Klosterschule und die Auflehnung gegen das System in den 60er Jahren. Maries rebellischer Charakter ist dabei stets im Konflikt mit dem von Männern geschaffenen Frauenbild. Und ohne Mutter und vom strengen Vater abgeschoben und vom Bruder unverstanden, muss das Mädchen seinen eigenen Weg im Vatersland alleine finden. Das ist eine autobiografische Geschichte, die Einblicke in das Leben der Regisseurin Petra Seegers und in das Aufwachsen im von Männern dominierten Nachkriegsdeutschland gibt. Das war für Frauen echt kein Spaß und dieser Film hat das sehr, sehr gut eingefangen. Eine Männerwelt, in der ein kleines Mädchen aufwächst und das ist tatsächlich ein sehr bewegendes Zeitbild. Da sind vier Protagonistinnen, die Marie spielen und jede von ihnen ist auf ihre Art und Weise großartig. Vatersland, 19:45 auf Arte, diesen Mittwoch und danach natürlich in der Arte Mediathek. Unser Körper ist unser Zuhause und manchmal fühlen wir uns darin nicht wohl. Ganz oft liegt das am Außen, also an dem, was Menschen über uns sagen, wie sie auf unseren Körper reagieren, wie man uns sieht. Und ganz oft liegt das auch daran, dass wir uns selbst nicht genug lieben, dass wir uns nicht toll finden. Mein Gast der Woche heute ist die Körperaktivistin Charlotte Kurt. Sie hat einen Podcast gestartet zu dem Thema und der heißt Fette Gedanken. Der ist mega erfolgreich und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Selbstliebe-Coach, Körperaktivistin, Plus-Size-Model. Was war der Ausschlag für dich, mit diesem Thema Selbstliebe dich so zu beschäftigen? Was ist dem vorausgegangen?
Erstmal eine sehr, sehr lange Zeit an Selbsthass, einem Großwerden mit einem dickeren Körper. Da stößt man, glaube ich, früher oder später an eine Grenze, an eine gesellschaftliche Grenze, an eine eigene Grenze. Und dann bin ich tatsächlich auch in die Modebranche gerutscht und habe als Artdirektorin und Make-up-Artistin gearbeitet. Und da wird man natürlich noch mehr jeden Tag mit dem Thema Model, Modelkörper konfrontiert. Und irgendwann hatte ich einfach den Punkt, wo ich gesagt habe, Moment mal, du steckst da mittendrin, du bist immer am Optimieren, du bist am Abnehmen und du wirst trotzdem nie dem Ideal entsprechen, weil ich nie, egal wie viel ich abgenommen habe, es war mir nicht möglich, einfach eine Größe S zu haben. Das war mir körperlich nicht möglich. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du dich entscheiden, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit oder weiter nach einem Ideal zu greifen und zu hecheln. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich für mich entschieden, für meinen Körper entschieden und habe tatsächlich auch auf Instagram einfach selber diese ganze Fett-Akzeptanz-Community gefunden und Frauen gefunden, die aussahen wie ich und habe gemerkt, gut, das könnte ich auch sein. Ich könnte eigentlich alles ändern und genau diese Inspiration auch für andere Menschen sein. Und so fing das vor 5 Jahren an.
Ich finde das total krass, weil du ja eben als auch ein Model gearbeitet hast, hast ja gesagt. Hast du dich immer wohl an diesen Sets gefühlt? Ich sehe manchmal so Plus-Size-Models und dann stehen die in genau derselben, Entschuldigung, beknackten Pose da, wie die ganz, ganz, ganz normalen, dünnen Models. Und das sieht alles total künstlich und total blöd aus. So kommt es mir vor.
Ja.
Ist dir das auch so gegangen? Hat man versucht, dich in diese Richtung zu drücken oder hast du dich da immer schon erfolgreich gewehrt?
Ich glaube, man muss sagen, es hat sich ganz, ganz viel auch nochmal geändert. Ich habe vor 5 Jahren angefangen damit und ich glaube, heute ist es viel mehr erlaubt, es ist viel mehr Diversität auch zu sehen. Ne? Auch ein Model mit einer größeren Größe ist nicht mehr nur diese 44 Sanduhr-Silhouette. Wir sehen auch immer mehrgewichtigere Frauen, größere Größen. Aber vor 5 Jahren war das definitiv noch so, dass auch so selbst in dem Plus-Size-Bereich so Körperformen vorgegeben waren. Also das war zum Beispiel, ja, kurvig sein, aber bitte einen flachen Bauch und bitte nicht zu viel Zellulite. Ne? Also es gab selbst in diesem Bereich, in dem ich mir erhofft hatte, eigentlich Akzeptanz zu finden, war dann immer noch, das ist noch nicht optimal und das könnte noch besser sein. Und so habe ich für mich auch relativ schnell entschieden, dass ich aus den Modelagenturen rausgehe, gar nicht mehr, also hauptberuflich modeln möchte. Jetzt über Instagram ist es tatsächlich so, dass ich gebucht werde, weil ich ich bin und nicht, weil ich in genau das Kleid passe oder genau irgendwo reinpasse, irgendeine Größe habe. Und das gibt mir natürlich viel, viel mehr Freiheiten, ich zu sein, auch am Set.
Charlotte, die Reaktion auf dicke Menschen ist oft brutal und total voreingenommen. Ich sage nur mal ein paar Beispiele. Der hat sich nicht im Griff. Die wird irgendwann mal richtig krank werden, wenn sie nicht aufpasst. Dicke sollten keine bunten Sachen tragen. Warum passiert das? Warum ist da so viel Intoleranz? Bei zu dünnen Frauen sagt auch keiner, die wird nie Kinder kriegen können, weil sie einfach viel zu dünn ist.
Ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen. Um es kurz zu machen, es ist was, was einfach komplett gesellschaftlich konstruiert wurde. Sowohl das Thema Gesundheit als das Optimum und der einzig gesunde Zustand ist ein schlanker Körper, als auch das Thema Schönheit, nämlich genauso. Das Optimum ist ein schlanker Körper. Und das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten lernen. Und es ist auch so lustig, wenn man beobachtet, wie sich so das Körperbild über die verschiedenen auch Jahrhunderte geändert hat und immer im Zentrum stand der Körper, vor allem der Frauenkörper. Gerade wir, unsere Generation, ist natürlich eine Generation, die mit extremen Schönheitsbildern aufgewachsen ist. Ne? In den 90ern dieses komplette skinny, chic, Supermodel-Bild und ich glaube, der Körper bietet auch einfach so eine große Angriffsfläche. Das merke ich immer. Das ist so das Offensichtlichste. Das ist das Erste, was man beleidigen kann, wenn man aufs Äußere gehen will. Und wie eben schon gesagt, ne, da spielen so Faktoren rein wie Gesundheit. Da kann man immer erst mal draufhauen. Schönheit, da kann man auch immer noch mal draufhauen. Also das ist so ein offensichtliches Ding, um jemanden anzugreifen, ist einfach erstmal über den Körper zu urteilen. Und ich glaube, das haben wir alle, auch ich noch ganz oft, so verinnerlicht, dass wir irgendwie, dass es erlaubt ist, über Körper zu urteilen.
Wie war denn das bei dir? Du bist total selbstbewusst, so kommst du zumindest in dem Podcast rüber und auf Insta und auch jetzt hier bei mir im Interview. Du bist doch bestimmt nicht mit diesem mega Selbstbewusstsein geboren worden, oder? Wie hast du das entwickelt? Wie hast du dich stark gemacht?
Absolut nicht. Also ich habe auch heute noch, muss ich sagen, es wirkt immer so, aber auch ich habe mal Tage, wo ich sage, oh Gott, heute geht hier gar nichts voran und ich fühle mich nicht gut. Und auch solche Sprüche, die du eben zitiert hast, da merke ich dann auch, ach ja, das denken immer noch viele, ne? Also ich bewege mich natürlich auch in meiner absoluten Komfortzone ganz oft mit einer Community, die mir den Rücken stärkt. Aber wenn ich mich da rausbewege und merke, Fat-Shaming ist etwas, was passiert, dann strauchel auch ich mal. Und ich hatte auch einen schweren Weg. Also ich muss sagen, gerade so mit Anfang 20 habe ich es ja kurz vorhin schon erwähnt. Ich habe gegessen, Essstörungsverhalten an den Tag gelegt. Ich habe Diät nach Diät gemacht. Und ich glaube, für mich ist dieser Weg das Entscheidende, denn ich habe mich wirklich freigekämpft, würde ich sagen, und mache das heute noch, dass ich wirklich gelernt habe, erstmal mein eigenes Körperbild in Frage zu stellen, dann das auf gesellschaftlicher Ebene zu sehen, anzufangen zu verstehen, dann anzufangen aufzuklären. Also ich glaube, es ist wirklich so ein Prozess, den ich auch nie beenden werde. Und ich habe aber gemerkt, wie viel mit mir passiert, wenn ich lerne, mich zu akzeptieren und mich auch vor allem für andere dicke Menschen auch stark zu machen, wie viel besser es ist als Selbsthass. Ne? Also dass wirklich einfach so viel sich verändert. Und ich glaube, das zu merken, das gibt einem dann auch immer mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
Charlotte Kurt ist eine super tolle Frau. Sie ist Körperaktivistin, Selbstliebe-Coach, Plus-Size-Model. Sie hat einen Podcast seit kurzem, Fette Gedanken heißt der. Der ist total geschossen in die Podcast-Charts und das nicht zu Unrecht. Sie lässt uns darin teilhaben an ihrem Leben und an ihren Gedanken und sie gibt ganz viele neue Anstöße. Charlotte, welche Bedeutung hat Social Media für die Selbstliebe? Wo kann uns das helfen und wo schaden uns Insta, Facebook und Co.?
Social Media, aber vor allem auch generell alle Medien haben einfach Einfluss darauf, welche Körper sehen wir. Was ist schön? Das, was wir in den Medien sehen, ist erstmal für uns Schönheit. Und gerade Social Media ist halt das einzige Medium, was wir wirklich verändern können. Ne? Also was ich in einem Magazin sehe oder im Fernsehen sehe, daran kann ich erstmal nicht rütteln. Aber wem ich da folge und welches Körperbild ich mir da anschaue, das kann ich tatsächlich aktiv bestimmen. Das heißt, folge ich nur schlanken Personen, ist ein schlanker Körper für mich die Norm. Das, was ich immer sehe, das ist meine Sehgewohnheit. Und fange ich an, das zu hinterfragen und zu sagen, Moment mal, folge ich Menschen, die aussehen wie ich oder die aussehen, wie ich gerne wäre. Mhm. Und wenn man da anfängt, mal reinzugehen und vielleicht dickeren Menschen zu folgen, diverseren, auch Hautfarben, körperlichen Einschränkungen, ne? Also wenn man da wirklich probiert, alles zur Norm zu machen und alles zu sehen, dann merkt man, dass auf jeden Fall auch was bei einem selber passiert.
Wenn man sich da umguckt, dann nutzt da fast jeder Zweite einen Filter. Also ich wusste das gar nicht. Also ich war ein bisschen naiv und stellte dann irgendwann fest, boah, geil, da gibt es ja richtige Filter, da kannst du dein Gesicht ganz schön glatt machen. Wie bescheuert ist das, oder? Da werden Körperteile retuschiert, da wird von täglichem Sportprogramm berichtet, da kriege ich immer direkt ein schlechtes Gewissen und schlechte Laune. Da sind Menschen in unserem Leben plötzlich unfassbar wichtig geworden, die wir noch nicht mal persönlich kennen. Kann man das ändern, indem man jetzt wirklich, so wie du gerade gesagt hast, sich die Welt bei Insta und Co. einfach bunter macht und viele, viele Facetten sich anguckt?
Absolut. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal, wie du sagst, zu verstehen, da passiert was mit den Bildern. Das, was ich sehe, ist vielleicht ein Zehntel des Lebens dieser Person. Das heißt, wenn die es darauf anlegt, jeden Tag nur ihr Sportprogramm zu zeigen oder mir immer nur den Salat in die Kamera zu halten und immer nur gepostet oder gefiltert, dann ist es natürlich, dass es die Person mir vermittelt, aber es ist gar nicht die ganze Person. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig und dann ist ganz wichtig wirklich, und das mache ich regelmäßig, wirklich zu fragen, tut die Person mir gerade gut? Ist das, was sie sagt, auch wenn ich die vielleicht sogar persönlich kenne, ist das, was sie sagt, etwas, was mich unter Druck setzt? Gehe ich irgendwie, schließe ich Instagram und habe das Gefühl, okay, ja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass die eine Saftkur macht. Gut, das mache ich jetzt auch lieber, ne? Mhm. Also wirklich auch immer dabei zu bleiben, kritisch zu hinterfragen, hat mir das jetzt gut getan? Hat mich das inspiriert? Habe ich vielleicht ein paar Beiträge gespeichert, weil ich die total toll fand? Oder gehe ich mit so einem Gefühl von Instagram weg und habe das Gefühl, ich müsste jetzt doch wieder optimieren oder besser sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir einfach in der Hand haben und was wir einfach einmal auch ganz klar uns selber machen müssen.
Charlotte, erzähl mal, was erwartet uns in deinem Podcast?
Da erwartet uns 10 Folgen, die so ein bisschen erklären, was sind meine Säulen der Selbstliebe, was sind Themen, wo ich selber reingucken musste, wo ich Erfahrungen machen musste, wo ich auch mal so ein bisschen unbequem werden musste. Wir sprechen zum Beispiel über Diäterfahrungen, über Fettfeindlichkeit in unserer Sprache, in unserem Alltag. Was macht die Selbstliebe mit der Liebe? Wie kann ich als dicke Frau Sex haben, ohne mich unwohl zu fühlen? Also wir gehen wirklich so überall mal hin und schauen mal rein und ich spreche ganz, ganz viel über meine persönlichen Erfahrungen und probiere aber auch in jeder Folge Tipps zu sammeln und wirklich so ein bisschen zusammenzufassen, was hat mir geholfen und kann sich die Zuhörerin, der Zuhörer vielleicht was für seinen eigenen Alltag mitnehmen. Und so stelle ich auch am jedem Ende jeder Folge eine Aufgabe. Da kann man dann quasi durch die Woche mitgehen, sich mit dieser Aufgabe beschäftigen. Das ist mal was ganz Kleines, das ist aber auch mal eine größere Aufgabe oder auch mal nur eine Denkaufgabe, sodass wir wirklich durch 10 Wochen wie durch so ein Programm gehen, wenn man das möchte. Und selber mal alle Bereiche so durchcheckt und sieht, wo hängt es noch bei mir.
Das sind ja teilweise sehr emotionale Themen, gerade das Thema Selbstliebe und Körperliebe, das toucht sehr viele. Glaubst du, dass du da bei manchen was bewegen kannst, dass da was aufbrechen kann?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier emotional zu werden. Also ich saß selbst ein paar Mal am Mikrofon und mir kamen die Tränen, weil es gibt auch Themen wie zum Beispiel das Verhältnis zu meiner Mutter, Familie, Diätvergangenheit. Das ist für mich auch total emotional. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass alles, wo wir so ein bisschen unbequem werden, wo es emotional wird, wo wir merken, oh, da tut's weh, dass wir da dann auch heilen und wachsen können. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch mal emotional zu werden bei dem Thema.
Charlotte, es war so schön, dass du bei mir warst. Dein Podcast von Charlotte Kurt, Fette Gedanken heißt er. Den gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn es irgendwas Neues begibt bei dir, lass es mich wissen und wir sprechen nochmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war schon wieder, aber ich gehe natürlich nicht ohne den Spruch in dieser Woche. Der kommt in dieser Woche von Buddha und der geht so. Willst du wissen, wer du warst, dann sieh dir an, wer du bist. Und willst du wissen, wer du sein wirst, dann sieh dir an, was du tust. Ich finde den großartig, den Spruch. Ich hoffe, ihr tut diese Woche gute Dinge, also für euch gut und für die anderen auch gut und überhaupt auch für die Seele gut. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier im Podcast der Martina Straten Show. Ihr könnt übrigens das kleine Häkchen klicken und da auf Folgen oder Abonnieren klicken. Dann werdet ihr jede Woche erinnert, wenn es eine neue Folge von meinem Podcast gibt. Und ich finde, das lohnt sich, weil das mache ich auch immer mit den Podcasts, die ich sehr, sehr gerne habe. Da muss ich nämlich nicht mehr drüber nachdenken. Dann kommt ping am Morgen die Erinnerung, Achtung, neuer Podcast ist da. Ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Bis nächste Woche.
Radio Salü, die Martina Straten Show.